Christoph Funk, ist mein Name, ich bin Pastor hier bei Erlebt mit Tobi zusammen. Und meine Frage am Anfang an euch ist, auch wenn das Wetter jetzt nicht unbedingt darauf hindeutet, habt ihr schon mal Steine fletschen lassen? Wisst ihr, was das ist? Steine fletschen? Ich wusste nicht, ob das so ein Ostwestfalen-Ausdruck ist, fletschen, aber kennt man wahrscheinlich. Ja, also man nimmt so möglichst flache Steine, muss man sich vorher suchen und ist entweder an so einem schönen See, die richtigen Cracks können es auch am Meer, oder am Fluss und dann versucht man die so übers Wasser zu fletschen und im Idealfall geht das Ding nicht sofort mit so einem Blöpp unter, sondern springt so ein paar Mal übers Wasser und dann gibt es so diesen Contest, die richtigen guten, ihr erinnert euch vielleicht noch an Manuel, das war so sein Hobby, der war richtig gut da drin, die kriegen es 5, 6 Mal oder mehr hin und die Anfänger wie ich sind froh, wenn es 2 Mal der Fall ist. So ein bisschen habe ich mich gefühlt bei unserer aktuellen Predigtreihe über Jesaja, um die es in den letzten 2 Monaten ging, um Jesaja, um dieses Buch. Es war so ein bisschen so wie Steine fletschen. Also mit jeder Predigt haben wir bei Jesaja mal so aufgesetzt, ja, so ungefähr 6-mal, 7-mal, ich weiß gar nicht, haben wir es geschafft. Aber es war wirklich so, kurz aufgesetzt, ein bisschen reingezoomt in die Botschaft von Jesaja und dann auch schon weitergesprungen. Und heute kommen wir quasi zum Ende. Wir saufen nicht ab, also da hört das Bild auf zu passen. Aber wir kommen zum Ende mit Jesaja an Heiligabend. Haben wir nochmal einen Jesaja-Text, aber Heiligabend ist immer so ein bisschen anders vom Gottesdienst. Da wird es nicht so eine ganz lange Predigt geben. Aber heute wird es auch keine lange Predigt geben, aber wir beenden heute diese Reihe. Allerdings, das will ich auch noch sagen, Steine fletschen, wenn man es ein bisschen kann, macht richtig Spaß. Und mir hat diese Jesaja-Reihe richtig Spaß gemacht, weil diese Botschaft von Jesaja, das, was er sagt in diesem Buch, ist so krass und so genial und so reichhaltig, dass ich das einfach nur noch weiterempfehlen kann. Lest dieses Buch mal. Tina hat uns was eben erzählt davon, wie gut das tun kann. Also nehmt euch das ruhig mal vor und lest Jesaja, auch wenn die Predigtreihe zu Ende ist. Wir hatten die Predigtreihe überschrieben mit Evangelium, das Evangelium nach Jesaja, also die gute Botschaft, die gute Nachricht nach Jesaja. Und heute geht es nur um einen einzigen Vers, mit dem ich schließen möchte, diese Predigtreihe abschließen möchte, und zwar aus dem 65. Kapitel, der 1. Vers. Ihr findet das auch bei euch im Programmheft, in der Übersicht. Und in diesem Vers, da steckt wahrlich Evangelium, gute Botschaft, gute Nachricht drin. Und das möchte ich euch jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen erklären. Ich lese diesen Vers, ihr könnt ihn gerne mitlesen. Heute ist er aus der Luther-Übersetzung. Aber ich denke, den können wir gut verstehen. Jesaja 65, Vers 1. Gott spricht, ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich, hier bin ich, hier bin ich. Wenn Gott hier durch Jesaja sagt, ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten und ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten, dann beschreibt Jesaja hier nicht irgend so ein theoretisches, abstraktes Verhalten Gottes, sondern diese Verse oder dieser Vers eigentlich, also diese Aussage ist wie so ein, stellt euch das vor, wie ein Fenster, durch das ihr hindurch guckt. Fenster in einer Mauer, ihr seht nur schwarz, grau, wie auch immer, und ihr geht zu diesem Fenster, könnt hindurch gucken und hinter diesem Fenster öffnet sich die gewaltige, große, erwählende Retterliebe Gottes. Ein Panorama, wie ihr es so vorher noch nie gesehen habt. Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Es gibt einen Pastor, es gibt viele Pastoren in den USA, aber einen, von dem möchte ich euch heute etwas vorlesen. Der hat ein Buch geschrieben. Und zwar in diesem Buch reflektiert er, wie er und seine Frau ihre beiden ersten Söhne, insgesamt haben sie 5, adoptiert haben. Und zwar, wenn ich das richtig weiß, aus der ehemaligen Sowjetunion, aus einem Waisenhaus. Und wie gesagt, ich möchte euch da einen kurzen Abschnitt draus vorlesen. Er schreibt, als er mit seinen 5-jährigen Söhnen irgendwo ein Erlebnis hat, dass er wie so eine Art kurzes Flashback hatte. Und da setze ich jetzt ein. Für ein paar Sekunden sah ich mich zurückversetzt, als ich diese beiden Jungen das erste Mal gesehen habe. Sie lagen in ihrem Kot und in ihrem Erbrochenen, übersät mit Hitzepickeln und Fliegen, in einem Waisenhaus in einem kleinen Bergwerksdorf irgendwo in Russland. Maria und ich hatten uns für die Adoption beworben und befanden uns auf der ersten von 2 Reisen, nicht wissend, wer, wenn überhaupt irgendwer, auf uns warten würde. Sofort nach der Landung in der früheren Sowjetunion fragte ich mich, ob wir einen der schwersten Fehler unseres Lebens begangen hatten. Während wir an einem fremden Flughafen saßen, wehte uns der Duft von europäischem Parfüm, wusste gar nicht, dass das so schlecht ist, aber egal, menschlichem Schweiß, schon eher, und Zigarettenrauch entgegen. Maria und ich erneuerten unser Versprechen an Gott, dass wir ihm vertrauen würden und dass wir die Kinder adoptieren würden, die er uns zeigen würde, egal welche medizinischen oder emotionalen Probleme sie haben würden. Eine russische Richterin hatte uns gesagt, dass sie 2, Zitat, grauäugige Jungen ausgewählt hätte, die beide von ihren Müttern in einem Krankenhaus einer kleinen Stadt zurückgelassen wurden, die ungefähr 1 Stunde von unserem Ort, an dem wir uns befanden, entfernt war. Die Zuständigen des Waisenhauses listeten uns eine erschreckende Anzahl an medizinischen Problemen auf, darunter Schädigungen des Säuglings durch exzessiven Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft. Während wir das alles hörten, sahen meine Frau und ich uns an, als wollten wir uns sagen, das ist, was Gott für uns hat. Also los geht's. Die Krankenschwester führte uns ein paar Treppen hinauf, einen feuchten Flur hinunter in einen kleinen Raum mit 2 Betten. Ich kann immer noch den jüngeren von beiden sehen, jetzt Tim, der sich an den Stäben seines Gitterbettchens hoch und runter bewegte und dabei breit grinste. Der ältere, jetzt Benjamin, war etwas reservierter, als er mich sah, vielleicht deshalb, weil ich wohl der erste Mann war, den er in seinem Leben sah. Beide Jungen hatten verfilzte Haare, die ihnen wahllos vom Kopf hingen. Einer von beiden schielte. Beide bewegten sich langsam und starr, fast wie in einem Stop-Motion-Film aus den 70er Jahren. Und meine Frau und ich, wir liebten beide. Auf eine intuitive und fast ursprüngliche Weise von der ersten Sekunde an. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, haben diese beiden Jungen nach 9 Eltern gefragt? Natürlich nicht. Wie auch? Sie konnten ja noch nicht mal sprechen. Haben diese beiden Jungen aktiv nach 9 Eltern gesucht? Nein. Denn obwohl ihnen alles fehlte, wussten sie gar nicht, wonach sie eigentlich hätten suchen sollen. Hatten diese beiden Jungen irgendetwas, das sie besonders qualifiziert hätte, damit ausgerechnet sie ausgesucht werden würden? Nein. Im Gegenteil. Versprachen wenigstens die Umstände den neuen Eltern, dass diese Kinder leicht zu erziehen wären und sie ein leichtes Elterndasein haben würden? Nein, im Gegenteil. Und warum um alles in der Welt wurden sie dann gewählt? Es gibt eigentlich nur eine einzige Antwort darauf und die heißt, weil ihre neuen Eltern sie liebten. Mit einer Liebe, die Ja sagt und sich für sie entscheidet, sie annimmt, verbindlich wird und bereit ist, sich selbst aufzuopfern. Und wisst ihr, so ist das bei Gott. Genauso ist das auch bei Gott. Er liebt dich und er liebt mich einfach deshalb. Nicht, weil wir ihn gesucht hätten, nach ihm gefragt hätten, weil uns irgendetwas qualifizieren würde für seine Liebe, alles nicht der Fall. Einfach deshalb. Und wenn es nur eine einzige Sache ist, die du heute Morgen mitnimmst von diesem Gottesdienst, von dieser Predigt, dann bitte das. Gott ließ sich finden von denen, die ihn nicht gesucht haben. Er ließ sich suchen von denen, die noch nicht mal nach ihm gefragt haben. Und er sagt, hier bin ich. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du das erkannt hast, dann ist das genau der Fall. Gott hat dich gefunden. Aber ist es nicht so, wie auch bei diesen Kindern in gewisser Hinsicht, wir gleichen ihnen doch, wenn wir ehrlich sind, ist es doch so in unserem Leben, dass wir, wie Paulus es dann im Römerbrief Kapitel 3 schreibt, eben nicht gerecht sind. Keiner von uns. Paulus schreibt da in Kapitel 3, Vers 11, keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Kein einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Und er macht Fortsetzung. Und das ist eine ziemlich elende Situation. So wie bei den Waisenkindern, die waren auch in einer aussichtslosen und elenden Situation, nur anders als bei ihnen, denn sie konnten nichts dafür, haben wir sehr bewusst gesagt, wir lehnen uns gegen Gott auf, wir rebellieren gegen ihn, wir lassen ihn nicht in unser Leben rein, wir brauchen ihn nicht, wir kommen alleine klar. Wir haben nicht nach Gott, unserem Schöpfer, gefragt und wir haben auch nicht nach ihm gesucht. Wir liebten ihn nicht, wie es ihm gebührt, und wir handelten nicht, wie er es von uns möchte. Und allein aus diesem Grund hätte Gott allen Grund gehabt, sich von uns abzuwenden, uns zu verstoßen und zu sagen, so funktioniert das nicht. Meine Geschöpfe, wie soll das gehen? Die lehnen sich gegen mich auf. Das funktioniert nicht. Aber was tut Gott? Er sendet seinen Sohn, lässt ihn ein kleines Baby werden. Und Jesus, der Diener Gottes, lebt auf dieser Welt komplett anders als der König der Könige, als der Schöpfer der Welt, als Gott selber. Er lebt in Armut, er lebt in einer Welt, die ihn hasst, die ihn töten will. Wir haben das mehrfach gehört in der Reihe von Jesaja, wo Jesaja das schon voraussagt und sagt, das wird der zukünftige König sein, so wird er sein. Und dann als quasi Höhepunkt der Erniedrigung stirbt er am Kreuz, damit deine und meine Auflehnung, unsere Sünde wirklich vergeben werden kann. Damit Gott gerecht handelt und gleichzeitig uns seine komplette, vollkommene Liebe zukommen lassen kann. Und durch ihn haben wir freien Zugang zum Vater. Es ist wirklich so, wie es heißt, dass Gott sich als der Hirte erweist, der die 99 Schafe zurücklässt, um das eine einzige Schaf, das verirrt und verloren ist, zu suchen und zu finden. Johannes, der Evangelist Johannes, der auch ein Jünger von Jesus war, schreibt am Anfang seines Evangeliums, von dem Bericht über Jesus, schreibt er Folgendes. Jesus war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Und die Frage ist, so simpel eigentlich, hat Gott dich gefunden? Bist du sein Kind? Glaubst du an ihn, folgst du ihm nach und hast du dein Leben in seine guten Hände gelegt, hast du dich seiner guten Führung anvertraut? Im Grunde genommen, wenn man das Buch Jesaja durchgeht bis zum Ende, ist das eine der großen Fragen, die am Ende steht. Bist du sein Kind? Folgst du diesem Knecht Gottes, diesem Diener Gottes, der kommen wird? In diesem einen Vers steckt aber noch etwas, wie ich finde, ziemlich Besonderes. Man könnte nämlich mal die Frage stellen, wen oder was, das ist so eine richtige Deutschfrage, wen oder was, nach Satzgliedern, egal, wen oder was ließ Gott suchen und finden? Wen oder was ließ Gott denn suchen und finden? Da gäbe es ja theoretisch mehrere Antworten drauf, oder? Zum Beispiel den Himmel. Sie haben den Himmel nicht gesucht, aber ich ließ sie den Himmel finden. Oder Segnungen verschiedener Art. Sie haben nicht nach meinen Segnungen gefragt, aber ich habe sie gesegnet. Oder vielleicht, wie in vielen anderen Religionen, eine neue Lehre. Ja, also sie haben nach der Lehre nicht gefragt, sie haben das nicht gesucht, aber ich habe ihnen eine neue Lehre, einen neuen Verhaltenskodex gegeben. Oder die Erleuchtung oder was auch immer. das Erstaunliche, und das ist wirklich erstaunlich, vielleicht haben wir uns da schon zu sehr dran gewöhnt, ich weiß es nicht. Gott sagt, ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir gefragt haben, und ich ließ mich finden von denen, die nicht nach mir gesucht haben. Oder um es nochmal deutlicher zu sagen, er selbst lässt sich finden. Er selbst macht sich bekannt. Nicht irgendetwas, was er gibt, sondern er selbst. Und ich habe mich gefragt, ist es nicht oft so, dass wenn wir beten, Bibel lesen oder zur Kleingruppe gehen oder in Gottesdienst oder in die Kirche gehen oder was auch immer wir so manchmal tun, wir so oft eigentlich nicht Gott damit suchen, sondern die Segnung, die er so gibt, quasi die Nebenprodukte, die Abfallprodukte. Wir wollen Sicherheit, wir wollen gesundes Leben, wir wollen einigermaßen im Wohlstand leben, wir wollen, keine Ahnung, Gesegnete sein. Aber ihn selber suchen wir meistens nicht. Wir wollen seinen Segen. Wir wollen, dass Beziehungen wieder heile werden. Wir denken, wenn wir fromm werden oder religiös werden, dann kann Gott das, was irgendwie blöd im Leben ist, kitten. Und bitte, er soll es auch tun. Wir wollen Führung und Leitung, wir wollen Antworten auf unsere Fragen. Und bitte versteht mich nicht falsch an diesem Punkt, wir Menschen sind so, wir ticken so. Und wie viele Menschen sind zur Zeit Jesu zu ihm gekommen, genau aus diesem Grund? Sie haben gehört, da ist jemand, der kann gesund machen. Und deswegen sind sie hingegangen. Und Jesus hat sie gesund gemacht. Aber Jesus wusste, nur mit gesund werden ist es nicht getan. Denn wir Menschen werden irgendwann sterben. Gesundheit ist nicht etwas, was wir kontinuierlich hier haben. Jesus wusste immer, dass das, was die Menschen vor allen Dingen brauchen, nicht irgendwelche Segnungen in erster Linie sind, sondern sie brauchen Gott selber. Sie brauchen ihn selber. Der englische Prediger C.H. Spurgeon, ich mag den sehr, der hat ein Bild benutzt, um das deutlich zu machen. Ich fand das sehr kommunizierend. Stellt euch vor, ihr wärt in einem Slum in Südamerika in einer der großen Metropolen unterwegs. Keine Ahnung, ob ihr euch das vorstellen könnt. Stellt euch einfach das Schrecklichste vor, was ihr so an engen Gebäuden und Dreck und so weiter und so euch vorstellen könnt. Wie gesagt, die Straßen sind dreckig, es stinkt, es ist einfach auch super, super gefährlich. Und dann seht ihr dort in dieser Gasse am Straßenrand ein Kleinkind liegen, nackt, hungrig, durstig, verlassen, kein Mensch kümmert sich, es wimmert nur noch vor Hunger und Durst und Alleinsein. Und jetzt ist die Frage, was braucht dieses Kind? Und die Liste wäre lang, oder? Was zu essen, was zu trinken, was zum Anziehen und so weiter und so fort. Und man könnte Fortsetzung machen. Aber wenn man es zusammenfassen will, auf einen Nenner bringen will, dann ist es das. Das Kind braucht eine Mutter. Und ich glaube, manch einer weiß aus eigener Erfahrung, wie schmerzlich es für ein Kind ist, wenn die eigenen Eltern ihrem Kind alles kaufen, was es will. Und an materiellen Sachen hat das Kind alles, alles vorhanden. Aber das Wichtigste, nämlich ihre Zeit, ihre Liebe, ihre Annahme und ihre Nähe, sprich sie selbst, enthalten sie dem Kind vor. Und verstehen wir, wenn Gott sagt, ich ließ mich finden, was das bedeutet? Das ist viel, viel mehr als sämtliche Segnungen, die wir uns vorstellen könnten. Kurz nachdem das Volk Israel in der Wüste, also nachdem sie aus Ägypten von Mose herausgeführt waren, in der Wüste von Gott die 10 Gebote bekamen, das Gesetz, lehnten sie sich sofort danach wieder gegen Gott auf. Ja, also Gott hat sie gerade befreit aus dem Land und so weiter und alle, juhu, juhu, Gott, du bist der Beste. Und zack, kaum waren ein paar Tage vergangen und sie hatten mal nicht einen, der sie ständig daran erinnert hatte, bastelten sie sich so ein komisches Kalb und dachten, okay, das ist jetzt unser Gott, den verehren wir, wir brauchen irgendwas zum Anfassen. Und daraufhin macht Gott dem Mose ein verführerisches Angebot. Er sagt ihm nämlich, also er hatte ihnen vorher versprochen, ich befreie euch aus Ägypten und ich bringe euch in das verheißene Land, wo Segnungen ohne Ende sind, also in der damaligen Sprache. Also das Bild war, wo Milch und Honig fließt. Ja? Also da geht es euch richtig gut, da gibt es nicht Zwangsarbeit und so weiter und so fort. Das war die Verheißung, die Gott gegeben hatte. Und jetzt macht er dem Mose ein verführerisches Angebot und sagt, pass auf, zieh du doch mit dem Volk in das verheißene Land. Da, wo es richtig gut ist. Und ich werde auch einen Engel mitschicken und der wird alle Feinde vor euch vertreiben, sodass ihr in dieses tolle Land gehen könnt. Aber ich komme nicht mit. Ganz ehrlich, wenn wir so drüber nachdenken, läuft, passt alles, was wir uns so versprochen haben, Gott, ob du jetzt mitkommst oder nicht, ist nicht so wichtig, oder? Aber Mose wusste ganz genau, dass er dieses Angebot um keinen Preis der Welt annehmen wollte. Und er sagt zu Gott, ich gehe nur, wenn du mit dabei bist. Denn woher soll ich sonst wissen, dass ich Gnade vor dir gefunden habe, dass du mich liebst und magst, dass ich wirklich dein Freund bin? Wir Menschen suchen Liebe, aber was wir brauchen, ist die Liebe in Person. Wir Menschen suchen Frieden, aber was wir brauchen, ist den Friedefürst. Wir Menschen suchen Sicherheit, aber was wir brauchen, ist den unerschütterlichen Fels, die Burg, den niemand erschüttern kann und die niemand einnehmen wird. Wir Menschen suchen beständig danach, dass uns jemand sagt, wie wertvoll wir sind. Aber was wir brauchen, ist den, der uns bei unserem Namen gerufen hat und für den wir unendlich wertvoll sind. Wir suchen von uns aus nicht nach Gott, sondern nach allem anderen. Hinter dieser Suche, die jeden von uns irgendwie kennzeichnet, verbirgt sich aber unsere Sehnsucht nach Gott, in dessen Bild wir geschaffen wurden, und für den wir geschaffen wurden. Und Gott sagt zu Jesaja, ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich, hier bin ich, hier bin ich. Der lebendige, allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde sagt, ich ließ mich suchen und finden von denen, die nicht nach mir gefragt und nicht nach mir gesucht haben, die mich überhaupt nicht kannten. Und das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Und die Frage ist ja, wie hat er das denn getan? Wie hat er sich denn finden lassen? Und Jesaja skizziert hier so ein ganz, ganz kurzes Bild, was aber kommuniziert, was wirklich so plastisch ist. Er sagt nämlich, oder Gott sagt durch Jesaja, hier bin ich, hier bin ich. Und das Bild, was dahinter steckt, ist folgendes. Gott steht vor der Welt quasi und sagt, Leute, guckt, hier bin ich, hier bin ich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr euch irgendwo mal im Wald verlaufen habt oder so. Ja, also vielleicht als Kinder, plötzlich waren Papa und Mama weg. Meistens nicht weit, aber man hat sie nicht mehr gesehen. Und man war plötzlich in Panik und hat gedacht, ach du meine Güte, ich jetzt hier allein im Wald. Und dann plötzlich stand Papa oder Mama ein bisschen auf dem Hügel und hat gerufen, hier bin ich. Und was ist die Reaktion? Und was machen wir? Wir gucken. Wir gucken sofort. Hier bin ich heißt, wir gucken dorthin. Und wo sehen wir das? Wo ist das passiert, dass Gott gesagt hat, hier bin ich? Die Antwort ist, wie immer, aber deswegen nicht weniger verwunderlich, die Antwort ist in Jesus. Und jetzt hört genau zu, Johannes, wieder in seinem Evangelium, berichtet uns von Jesus Folgendes. Jesus steht irgendwo und sagt vor, Jesus aber rief mit lauter Stimme, als er irgendwo stand, ich weiß jetzt den Kontext nicht mehr genau, ich glaube irgendwo im Tempel oder so war das. Jesus steht da und rief mit lauter Stimme, wer an mich glaubt, der glaubt nicht nur an mich, sondern auch an den, der mich gesandt hat. Und jetzt kommt's. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Jesus steht da und sagt, hier bin ich, seht mich. Und wenn ihr mich seht, seht ihr Gott, den Vater. Und das hat sich nicht geändert. Du willst wissen, wie Gott ist? Du willst wissen, ob Gott dich liebt? Du willst selber und mit ihm alles, du willst Gott selber und mit ihm alles, was du brauchst, haben? Da musst du zu Jesus schauen und zu ihm kommen. Das ist das, wo Gott gesagt hat, hier bin ich. Oder in Jesaja Kapitel 45 schreibt Jesaja wieder, was Gott sagt. Gott sagt, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Und es ist eigentlich so einfach. Und das ist die Botschaft. Wendet euch zu mir, seht auf mich, auf Jesus. Ich bin Gott, ich zeige euch, wie der Vater ist. Und vielleicht ist es so, dass du schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs bist. Du kennst ihn, aber du merkst immer wieder, oh Mann, ich bin doch wieder meine eigenen Wege gegangen. Und vielleicht ist es dann heute Morgen dran für dich, deine Hingabe an ihn zu erneuern. Wieder hinzuschauen, wieder Jesus in den Blick zu bekommen. Und zu wissen, ja, ich will ihn suchen und nicht in erster Linie seine Segnung. Denn mit ihm bekomme ich alles, was ich brauche. Vielleicht ist es aber auch so, dass du heute das erste Mal dieses Rufen Jesu überhaupt hörst. Dieses, hier bin ich. Und jetzt ist die Frage, was tust du? Wendest du dich zu ihm, um gerettet zu werden? Und die Bibel sagt im Hebräerbrief sehr deutlich, wenn du diese Stimme hörst, und das ist ja interessant, es ist nicht meine Stimme, es ist nicht sozusagen das, was ich sage, sondern du wirst das merken, wenn Gott dich ruft, dann läuft das in deinem Herzen ab. Du kannst das nicht ignorieren. Das funktioniert nicht. Da spricht er sehr deutlich. Aber was du machen kannst, ist diese Stimme wegzudrücken. Du kannst das sozusagen ausfaden lassen, ausblenden, nicht reagieren. Und da sagt die Bibel sehr deutlich, wenn du die Stimme hörst, dann hör nicht daran vorbei. Dann mach nicht innerlich dicht, sondern reagier und lass dich finden. Willst du das? Ich möchte jetzt mit uns beten und ich möchte ein Gebet sprechen, was du gerne einfach, wenn du das möchtest, leise für dich mitbeten kannst. Und soll einfach zum Ausdruck bringen, ja Jesus, ich möchte das, ich möchte da auf deine Stimme reagieren, ich möchte wieder neu dir nachfolgen, vielleicht zum ersten Mal, aber vielleicht auch einfach wieder das erneuern und ich lade dich ein, wenn du möchtest, das so innerlich mitzubeten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist und du mit deinem ganzen Leben dieses Hier bin ich gerufen hast. Und Herr, wir sind so oft so, dass wir dich nicht suchen, wir nicht nach dir fragen. Viele Dinge, die ich tue, das passt nicht zu dir. Das ist Schuld und Sünde. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du meinen Blick auf dich richtest. Dass wenn du jetzt hier bist und sagst, ich habe das eigentlich noch nie gemacht, dann kannst du jetzt vielleicht Jesus einfach sagen, hey, ich möchte mein Leben dir geben, ich möchte dein Kind werden. Und Jesus, das Großartige ist, dass du uns verheißt, du lässt dich finden. Und das Großartige ist, dass du gesagt hast, du vergibst. Wir wenden uns zu dir und wir werden gefunden von dir. Wir werden deine Kinder, Du adoptierst uns. Danke für dieses große Geschenk. Danke für diese gute Botschaft. Und ich bitte dich, dass du das ganz, ganz tief in unser Herz senkst. Amen.